ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Auschwart am Mikrofon. Das Rote Kreuz schlägt Alarm. In den Blutbanken ist Ebbe. Besonders seltene Blutgruppen wie Null positiv und Null negativ werden dringend benötigt. Um die Spendenbereitschaft zu erhöhen, werden Hürden abgebaut. Zum Blutspenden kann man jetzt auch ins Einkaufszentrum gehen, zum Beispiel am Alexanderplatz. RBB24-Reporterin Oda Tischewski hat sich das angeschaut.
Eine Anmeldung, ein runder Tisch, an dem die zahlreichen Unterlagen ausgefüllt werden können, ein reichhaltiges Angebot an Kaffee, Saft und Wasser. Der Warteraum des DRK-Blutspendezentrums im Einkaufszentrum Alexa ist klein und zweckmäßig. In einem separaten Raum wird das ärztliche Aufklärungsgespräch geführt. Dann geht es für etwa 10 Minuten nach nebenan, auf eine der 4 roten Liegen. Insgesamt recht wenig Aufwand für viel Wirkung, sagt Robert Smakeschanz, der das Blutspendezentrum als Arzt betreut.
Wir nehmen 500 Milliliter Blut. Wir nehmen hier Vollblut. Wir nehmen alle Zellen, alle Flüssigkeit, was da rauskommt. Und dann wurde geteilt in Erythrozytenkonzentrat, ein großer Teil ist Plasma und dann noch Thrombozytenkonzentrat. Das bedeutet, für meine Spende ist technisch möglich, 3 Leute zu helfen.
Etwa 1500 Blutspenden werden im Alexa pro Monat abgegeben. Die gehen zunächst nach Dresden, werden dort verarbeitet und dann irgendwo in Deutschland eingesetzt. Zwischen Sneakersladen, Elektronikmarkt und Parfümerie mal eben spontan Blutspenden? Ganz so einfach ist es nicht, sagt Schwester Grit. Um Terminvereinbarung online wird gebeten und auch etwas Vorbereitung muss sein.
Die letzte ordentliche Mahlzeit sollte nicht länger als 2 Stunden her sein. Und man sollte mindestens 1,5 Liter getrunken haben. Wenn man nachmittags kommt, sollten es um die 2 Liter sein. Im Sommer dann gerne auch noch mehr.
Auch im Winter, trotz kalten Temperaturen, sollte der Kreislauf nach dem Spenden geschont werden.
Nicht die Mütze aufsetzen, kein Schal ummachen, keinen Mantel, keine dicke Jacke anziehen, weil im Alexa ist es relativ warm und es würde sich dann die Wärme stauen. Und dann gibt es Kreislaufprobleme und das wollen wir nicht und das wollen unsere Spender auch nicht.
Nicht zu viel stehen, lieber in Bewegung bleiben und sich baldmöglichst ausruhen. Für Marius sind das alles keine neuen Informationen. Er spendet regelmäßig.
Ich habe eine sehr seltene Blutgruppe, die auch benötigt wird. Auf jeden Fall. Und natürlich auch für die Gesundheit. Je mehr Blut spenden, deswegen umso besser der Blutdruck.
Ein leichtes Schwächegefühl nach dem Spenden ist normal. Anstrengende Sportkurse sollte man besser auf einen anderen Tag legen. Gegen einen kleinen Bummel durch das Einkaufszentrum spricht im Anschluss aber nichts.
Das DRK bittet um Blutspenden. RBB24-Reporterin Oda Tischewski war das. Die Corona-Pandemie ist zum Glück vorbei. Zwischen 1 und 4,5 Millionen Menschen kämpfen aber mit Spätfolgen. Post-Covid, Post-Vax sind die Schlagworte. Was dahinter steht, ist oft unbekannt. Die Abgeordneten im Brandenburger Landtag haben sich heute Experten zum Thema eingeladen. Unser landespolitischer Reporter Martin Adam hat zugehört.
Man müsse sich die Krankheit vorstellen wie einen Stau, sagt Diego Schmidt. Einen Verkehrsstau. Schmidt ist Arzt in Berlin am Zentrum für postinfektiöse Multisystemerkrankungen, so etwas wie Post-Covid oder das sogenannte Post-Vac. Schäden nach einer Covid-Krankheit oder Impfung also. Ein Systemversagen im Körper, wie eben ein Stau auf der Autobahn.
Aber was hat zu diesem Stau geführt? Ein Unfall, eine Baustelle, eine Wetterlage. Ein Großereignis, ja? Und das kann man übersetzen. Unfall, Covid-19-Infektion. Baustelle, Covid-19-Impfung. Extremwetter, Influenza-Infektion. Großereignis, zusätzlicher Stress. Und diese Faktoren, diese individuellen Faktoren, führen zu einer Systemüberlastung.
Unterschiedliche Symptome, unterschiedliche Ursachen, die zusammenwirken. Post-Covid und Post-Vac, das wird am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Brandenburger Landtags klar, sind kompliziert. Oft kaum auseinanderzuhalten und immer noch viel zu wenig erforscht. Nicht neu, aber durch die Pandemie plötzlich ein Massenphänomen. Das Gesundheitssystem bestehe aber aus Fachspezialisten, so Schmidt. Auf komplexe, vielschichtige Krankheiten sei es gar nicht vorbereitet. Um trotzdem helfen zu können, hat Gesine Dörr, stellvertretende Chefärztin am Potsdamer St. Josephs Krankenhaus, ein Netzwerk aus Ärzten und Betroffenengruppen namens DIRENA mitgegründet.
DIRENA steht für Diagnostik, Rehabilitation und Nachsorge. Unser Ziel ist es, die Verbesserung der Betreuung der Patienten in unserem Flächenland.
Gerade bei Kindern und Jugendlichen werde das Problem oft gar nicht erkannt oder als psychosomatisch abgetan, so Dörr. Das Problem rolle wie eine noch unerkannte Welle auf uns zu. Die Folgen von Post-Covid oder Post-Vac seien gravierend, sagt auch Harald Mattes, der ärztliche Leiter des Havelhöhe-Krankenhauses. Schon 2022 habe der wirtschaftliche Schaden in Deutschland bei 11,5 Milliarden Euro gelegen. Es gebe zwar beispielsweise mit Immunabsorption, also eine Art Blutwäsche, Behandlungsmethoden, die seien aber nicht ausreichend finanziert. Oft müssten Patienten Untersuchungen und Therapien selbst zahlen. Der von der AfD eingeladene Allgemeinmediziner Andreas Sönnigsen aus Österreich wiederum fordert, Covid-Impfungen einfach einzustellen, solange nicht mehr über mögliche Impfschäden bekannt sei. Die AfD nutzt die Vorlage und erklärt, nicht das Virus, sondern die Impfungen seien das Problem. Die SPD wiederum verteidigt das Vorgehen während der Pandemie und das BSW bleibt weiter skeptisch. Einig ist man sich mit den Experten aber an einer Stelle: Es braucht mehr Forschung. Man weiß zu wenig.
Der Bericht von Landespolitikreporter Martin Adam aus Potsdam. Ein Kinderarzt der Havelland-Kliniken in Rathenow soll mindestens ein Kind sexuell missbraucht haben. Die Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt, auch die Kliniken haben etwas verändert. Heute hat sich der Klinikverbund in einer Pressekonferenz zu dem Fall geäußert. RBB Havelland-Korrespondentin Heike Schüler fasst zusammen.
Nähere Angaben zum Kind, wie Alter und Geschlecht, hat die Klinikgesellschaft nicht gemacht. Die Persönlichkeitsrechte der Familie sollen geschützt werden. Nur so viel, es geht um einen Missbrauchsvorwurf am 2. November, berichtet der ärztliche Direktor Mike Lesnau.
Die Mutter des Kindes hat anschließend Anzeige erstattet, woraufhin die Ermittlungsbehörden ihre Arbeit aufgenommen haben. In einer persönlichen Stellungnahme hat der beschuldigte Mitarbeitende die Vorwürfe bestritten.
Die Staatsanwaltschaft Potsdam sah trotzdem einen dringenden Tatverdacht, nahm den 45-jährigen Kinderarzt am 24. November fest, erließ Haftbefehl. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Ende Dezember hat ihm die Havelland Kliniken GmbH gekündigt. Am 7. Januar hat die Polizei weitere Unterlagen beschlagnahmt. Der Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin, Thorsten Kautzki, zeigt sich tief betroffen.
Meine Gedanken sind insbesondere bei dem betroffenen Kind und seiner Familie.
Er selbst habe ein Kinderschutzkonzept für die Klinik erarbeitet. Kernpunkt: ein Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, Kinder werden nur im Beisein der Eltern oder weiterem medizinischen Personal untersucht. Das hat in diesem Fall offenbar nicht funktioniert. Inzwischen wurden die Mitarbeiter nach verdächtigen Beobachtungen befragt, schildert Personalchef Matthias Rieder.
Es ist immer wieder geschildert worden, dass der Beschuldigte jemand war, der geradezu akribisch darauf geachtet hat, dieses Vier-Augen-Prinzip einzuhalten, im Zweifelsfall eine Untersuchung vermeintlich nicht durchzuführen, wenn nicht jemand dabei ist. Was ich jetzt nicht sage, ist, dass er das Vier-Augen-Prinzip jederzeit eingehalten hat.
Die Staatsanwaltschaft Potsdam untersucht jetzt einen Zeitraum seit 2016. Eltern können neben der Hotline der Polizei nun auch direkt in den Kliniken in Nauen und Rathenow im Havelland nachfragen, wenn sie sich Sorgen machen.
Der Bericht von Heike Schüler.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Roman Gardhoff und Silja Sodke. Sie haben eine ganz besondere Beziehung. Petra Kubek in Guben in Brandenburg und Magda Skibniewska auf der anderen Uferseite der Neiße im polnischen Gubin. Die erste betreibt ein Hutgeschäft, die zweite eine kleine Näherei. Für Petra Kubek beginnt der Tag heute so.
Albtraum, ne? Der persönliche Albtraum.
Alle drei Mitarbeiter der 62-Jährigen haben sich heute Morgen krank gemeldet. Alle auf einmal. Grippe. Seit 25 Jahren führt Petra Kubek die Gubener Huttradition mit ihrer kleinen Firma Gubhut weiter. Auch sie betreibt neben ihrem Ladengeschäft eine kleine Näherei. Auch auf Messen und Märkten bietet sie ihre Sachen an, doch das Geschäft ist schwierig geworden.
Nur von Hüten alleine würde es nicht gehen. Heute nicht mehr. Wir haben ja vor etlichen Jahren, als wir angefangen haben, noch Geschäfte beliefert. Bis dann irgendwann so das in Mode kam, die Rechnung muss ich ja nicht bezahlen, ich habe doch Zeit. Und dann zögerte sich das raus und brachte uns doch wirklich an den Rand.
Um ihren Betrieb vor dem Ruin zu retten, kam sie auf die Idee, Näharbeiten als Dienstleistung anzubieten, als Zusatzgeschäft. Sie übernimmt Aufträge für große Textilmarken als Lohnnäherei. Die Auftragsbücher sind ganz gut gefüllt, aber durch den Ausfall ihrer Mitarbeiter kann sie eigentlich die Abgabefrist eines großen Auftrags nicht einhalten. Doch Petra Kubek hat noch ein Ass im Ärmel. Magda Skibniewskas Näherei im polnischen Gubin, mit der sie seit einigen Jahren zusammenarbeitet. Vor allem, um von den Textilfirmen größere Aufträge annehmen und kostengünstiger arbeiten zu können. Aber auch in Situationen wie dieser kann sie sich auf ihre polnische Geschäftspartnerin verlassen.
Wenn es um bestimmte Aufträge geht, dann kann ich in der Gubiner Näherei anrufen und sagen, Magda, SOS, Katastrophenalarm. Und dann hilft sie auch einem.
Um dem massiven Preisdruck in der Textilbranche standzuhalten und wirtschaftlich überleben zu können, machen die beiden Frauen gemeinsame Sache. Und so lädt Petra Kubek die großen Stoffrollen für den wichtigen Auftrag in ihren Transporter und fährt los. Nur knapp 10 Minuten entfernt auf der anderen Seite der Neiße liegt die Näherei von Magda Skibniewska. Sie ist gelernte Schneiderin und Designerin. Durch die Aufträge von Guput konnte sie ihre Firma vergrößern. Jetzt beschäftigt sie 19 Näherinnen. Ich arbeite seit 15 Jahren mit Guput zusammen. Wir nähen hauptsächlich Kissen und Oberbekleidung für die Firma. Inzwischen arbeiten wir auch für viele andere Betriebe, aber Guput war die erste deutsche Firma, mit der wir eine dauerhafte Zusammenarbeit begonnen haben. Auch für Petra Kubek ist die Zusammenarbeit mit Magda Skibniewska eine Win-Win-Situation.
Lohnnäherei ist ein Kampf, Krampf um den Preis. Jeder möchte gerne den Preis drücken, seinen Idealpreis haben. Wir sagen immer wieder am Telefon, es gibt einen Mindestlohn, es gibt Betriebskosten, das muss ich alles rechnen, ansonsten hat das alles gar keinen Sinn.
In Polen können die Sachen durch niedrigere Löhne und Lohnnebenkosten günstiger hergestellt werden. Den eiligen Auftrag hat Magda Skibniewska schon in Arbeit, freut sich Petra Kubek.
Sie haben es zugeschnitten und jetzt wird es gerade genäht. Und dann hoffe ich, dass ich heute noch die Post machen kann. Ne?
Ja. Die beiden Frauen sprechen Deutsch miteinander, so gut es geht. Magda Skibniewskas Textilwortschatz jedenfalls reicht, findet sie selbst.
3 Stück Kissen, 2 Stück Jacke. Das ist meine Deutsche, ist perfekt.
Verlassen können sich die beiden Frauen immer aufeinander. Petra Kubek wird all ihre Nähaufträge heute pünktlich wegschicken können.
Vor einem Jahr wollte ein Polizist in Zivil in Lauchhammer einen flüchtenden Autoschieber mit einem Nagelgurt stoppen. Der Fahrer drückte aufs Gaspedal, der Polizist starb. Heute begann in Cottbus der Prozess, bei dem sorgte die Verteidigung für eine Überraschung. RBB-Reporter Philipp Manske hat die Einzelheiten.
Als der mutmaßliche Polizistenmörder in Handschellen in den Verhandlungssaal im Cottbuser Landgericht gebracht wird, warten schon Fotografen und Kameraleute aus ganz Deutschland auf ihn. Der Angeklagte, 27-jährige Pole, hält sich schützend einen roten Hefter vor sein Gesicht. Sein Verteidiger hilft mit seiner schwarzen Anwaltsrobe. Der Saal ist voll, die Erwartungen hoch. Unter den Zuhörern ist auch eine Polizistin aus Senftenberg, die nur ihren Vornamen nennen will. Paula.
Man geht früh zum Dienst und kommt Nachmittag halt nicht mehr zur Familie nach Hause und da ist schon erschütternd und deswegen haben wir wollen uns das heute mal angucken, die Person, gucken, wie es, ja, wie der Prozess läuft und wir hoffen, dass es dann doch eine gerechte Strafe gibt, was ihn nicht wiederbringt, aber vielleicht doch für die Familie etwas Gerechtigkeit bringt.
Gerechtigkeit für die Familie des Polizisten Maximilian Stopper, der vor fast genau einem Jahr im Dienst getötet wird, beim Versuch, den mutmaßlichen Autodieb in Lauchhammer mit einem Nagelbrett zu stoppen. Genau in diesem Moment soll der Angeklagte den Polizisten mit seinem in Niedersachsen gestohlenen Auto erfasst haben. Er stirbt noch auf der Straße an seinen schweren Schädelverletzungen. Wegen Mordes muss er sich verantworten. worden. Doch zum Prozessauftakt sorgt sein Verteidiger für eine Überraschung. Christoph Rühmann fordert die Einstellung des Prozesses.
Die Verteidigung ist der Auffassung, dass die hiesige Tat jetzt nicht mehr abgeurteilt werden kann. Denn das Landgericht Hildesheim hat bereits den Diebstahl des Audi A4 abgeurteilt. Und Diebstahl des Audi A4 und des in der Nähe stehenden PKW Jeep Cherokee stellen sich als rechtlich eine Tat dar. Und nach der obergerichtlichen Rechtsprechung, also Bundesgerichtshof, sind dann, nachdem ein Diebstahl begangen wurde, auf der Flucht alle Taten, die passieren, tateinheitlich begangen.
Vor dem Landgericht Hildesheim in Niedersachsen hat die Tötung des Polizisten aber keine Rolle gespielt. Es war nur um ein gestohlenes Fahrzeug gegangen, und zwar den Audi. Nicht aber um den Jeep, der nun am Landgericht Cottbus Thema ist. Ein juristisches Detail. Das Gericht hat aber keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Mordprozesses, erklärt Sprecher Frank Merker.
Der Vorsitzende hat dazu ausgeführt, dass die Kammer nach ihrer vorläufigen Prüfung der Auffassung war, dass örtlich-zeitlich das nicht mehr im unmittelbaren Zusammenhang mit den Diebstählen steht, weil die bereits abgeschlossen waren in einem anderen Bundesland zeitlich Stunden vorher, sondern dass der Angeklagte, als er hier in die Unfallstelle einfuhr und den Polizisten getötet haben soll, einen gesonderten Tatentschluss gefasst hat.
Was heute als Auftakt geplant war, wird nun zur Grundsatzfrage. Alle Beteiligten müssen dazu Stellung beziehen. Dass das schon beim nächsten Verhandlungstag am kommenden Montag geschieht, ist unwahrscheinlich.
Soweit RBB-Reporter Philipp Manske und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Mit Stefan Auschwart am Mikrofon.
Sie haben Lust auf geheime True-Crime-Fälle? Dann ist der Podcast Dark Matters genau das Richtige. Es geht um Verrat, Tarnung und Mord. Eva-Maria Lemke taucht mit Ihnen tief ein in die Welt der Geheimdienste. Alle drei Staffeln finden Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.